Hallo ihr Lieben, hier ist der Fußballkommentator mit der Rückschau auf den 27. Spieltag der Bundesliga, einem sehr ereignisreichen Spieltag, den wir da erlebt haben mit einigen Resultaten, die wir nicht so erwartet haben. Aber wie schrieb vorhin noch einer im Blog, deswegen lieben wir Fußball ganz bestimmt, lieben wir deswegen den Fußball und wegen vieler Dinge mehr. Und deswegen lohnt sich der Rückblick auf den Bundesligaspieltag heute umso mehr, weil wirklich einiges los war. Werden auch später, dann auch ganz kurz für die Freunde der zweiten Bundesliga, nochmal ganz kurz auch da einen kleinen Rückblick auf das eine oder andere Spiel werfen und auch die Situation in der Tabelle. Und da werden wir natürlich nicht an Schalke vorbeikommen, werden nicht an St. Pauli, Kiel und dem HSV vorbeikommen und auch nicht an Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 unter anderem. Ja, aber ehe wir überhaupt loslegen, möchte ich ganz kurz auf einen Artikel eingehen, der im Blog für mich etwas überraschend größere Wellen schlägt, da ich davon ausgegangen bin, dass er doch relativ eindeutig gewesen ist. Anscheinend war der das am Ende aber doch nicht so ganz. Und zwar haben sich bestimmt einige gefragt und wohl auch zu Recht, warum macht der Fußballkommentator jetzt die Box der Pandora auf und fängt an, darüber zu sprechen, wer hinter Leverkusen steckt, nämlich der Bayer-Konzern. Da schlagen vielleicht einige die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie denken, dass es ein völlig unnötiges Thema ist und es nicht so toll ist, dieses Fass schon wieder aufzumachen. Das hat aber Gründe. Und die habe ich auch im Blog schon erwähnt, möchte sie aber auch jetzt für die, die das vielleicht nicht gelesen haben oder vielleicht nur den Podcast hören, das soll es ja auch geben, vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass ich mir die Gedanken im Vorfeld natürlich auch gemacht habe. Aber es ist nun mal so, dass ich mir als der Fußballkommentator auf die Fahne geschrieben habe, dass ich auch den unangenehmeren Themen nicht aus dem Weg gehen möchte. Und dieses Thema wurde das ein oder andere Mal im Blog, aber auch per Privatnachricht an mich herangetragen. Man hat mir auch diesen mehr als zweifelhaften Artikel der 11 Freunde zugesandt. Und alles das hat mich bewogen, diesen speziellen Artikel aufzustellen. Ich hatte, wie gesagt, nicht erwartet, dass er so eine Resonanz hervorrufen würde. Aber nun ist es nun mal eben so. Und mir ist aufgefallen, und das teilweise zu meinem Entsetzen, dass der Artikel sehr oft auch komplett falsch verstanden wird. Aber da habe ich meine eigene Theorie, warum das oft so ist. Und ich glaube auch noch nicht einmal, dass es eine Theorie ist. Es ist einfach so, es gibt Themen, über die rede ich, aber da hole ich ein bisschen mehr aus. Dann kommt natürlich auch mehr Text zustande. Und in diesem Artikel ist tatsächlich, das gebe ich zu, relativ viel Text. Aber, wie ich auch in einem Kommentar geschrieben habe, reicht es manchmal nicht, einfach nur ein Thema auf ein oder zwei Absätze herunterzubrechen. Muss man argumentieren, man muss ein bisschen in die Tiefe gehen, man muss versuchen zu verstehen, warum es Menschen gibt, die es so sehen und warum es Menschen gibt, die es wieder anders sehen. Es gibt viele Menschen, die sich daran stören, dass hinter Leverkusen der Bayer-Konzern steht. Das sind im Grunde genommen oft auch die Menschen, die sich auch am Konstrukt, also Gänsefüßchen-Konstrukten wie RB Leipzig, Wolfsburg oder Hoffenheim in Rage reden können. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, heute sucht sich doch jeder seine Möglichkeiten, um wettbewerbsfähig zu sein. Und ob das jetzt alles wirklich für diese genannten Vereine noch immer so ein großer Vorteil ist, sei mal dahingestellt. Und da habe ich als Fußballkommentator gedacht, ich nehme das all diese Gedanken auf, bündele sie in einen Artikel und komme dann zu einem Schluss, indem ich für mich persönlich klar aufzeige, dass ich pro Bayer Leverkusen bin und dass es mir egal ist, dass der Bayer-Konzern dahinter steht, aus genannten Gründen. weil diese Vorteile, die sich daraus ergeben sollen aus den Bilanzen, ja, sie sind da, aber man merkt ja auch, dass weder Leverkusen noch Leipzig noch Wolfsburg noch Hoffenheim aber eine Mauermeister sind oder dass sie ständig den Pokal gewinnen. Gut, jetzt Leipzig hat das zweimal hintereinander geschafft, aber das sind Ausreißer nach oben. Alles in allem greifen diese Vereine eigentlich recht selten in den Meisterschaftskampf ein und auch nicht immer um die Plätze für die Champions League, weil wenn man jetzt die Tabelle heute mal zum Beispiel so nimmt, ist da eigentlich nur RB Leipzig unter den ersten sechs von diesen Vereinen, der um den Champions League Platz noch kämpft. Die anderen sind alle relativ weit weg von der warmen Suppe, um es mal so auszudrücken. Und damit wollte ich eigentlich nur zeigen, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, ob er das gut findet oder nicht, weil ändern können wir es so oder so nicht mehr. Und ich glaube, die Vorteile, die diese Vereine vielleicht irgendwann einmal dadurch hatten oder vielleicht auch jetzt im Moment vielleicht scheinbar noch haben, einfach nicht reichen, um den Wettbewerb definitiv zu verzerren. Und deswegen ist für mich am Schluss einfach nur wichtig, was ich sehe. Und da habe ich den Artikel auch damit beendet, dass ich sage, ich sehe am Ende nur eine Mannschaft mit einem tollen Trainer und einem großartigen Management, die ehrlichen Fußball auf den Platz bringen, ohne dass sie dafür Millionen und Abermillionen durchs Fenster werfen, sondern einfach gut wirtschaften, gut aufstellen und dadurch dieses tolle Resultat erreicht haben. Und deswegen ist es für mich persönlich okay, das zu akzeptieren und problemlos damit zu leben. Aber ich lasse natürlich auch die Tür auf für Leute, Menschen, die anders denken. Und deswegen ist mein Schluss, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Aber Leute, und das sage ich zwar ungern, aber ich muss es auch mal sagen, ich weiß, dass viele von euch gar nicht mehr gewohnt sind, lange Texte zu lesen. Aber darauf kann ich nicht immer Rücksicht nehmen. Es kann nicht alles so vermeldet werden oder heruntergebrochen werden, dass es im Häppchenstil oder im Eilmeldeformat kommt. Deswegen nochmal meine Bitte, ehe ihr euch zu deinem Artikel äußert oder ihn kritisiert oder lobt oder was auch immer, nehmt euch bitte die Zeit, den Artikel ganz durchzulesen. Das erspart euch Kommentare, die ganz klar jetzt euch nicht bloßstellen, aber zeigen, dass ihr den Artikel gar nicht gelesen habt. Tut mir bitte diesen Gefallen. Da steckt Arbeit dahinter, da steckt Recherche dahinter. Gebt mir wenigstens in dem Sinn etwas zurück, dass ihr den Artikel, bevor ihr ihn kommentiert, wenigstens einmal durchgelesen habt. Und dann ist es für mich auch okay, mit euch zu argumentieren und mit euch zu diskutieren. Aber wenn wir nicht die gleiche Grundlage haben, dann ist für mich eine Diskussion überflüssig, weil wenn man das zu Diskutierende nicht mal durchgelesen hat, dann gibt es meiner Sicht auch leider nichts zu diskutieren. Und dann nochmal eine Bitte, aber das weiß ich, dass das nicht von den Fans der Seite kommt, sondern von Usern, die auch von außerhalb in den Blog auf die Seite kommen. Es bringt gar nichts, einfach nur pauschal zu schreiben, das ist Quatsch, das ist Blödsinn, dummer Kommentar und so weiter. Bringt Argumente. Wenn ihr keine habt, lasst es einfach sein. Ihr dürft gerne weiter reisen, weiter scrollen oder was auch immer. Aber auch Fans der Seite, wenn ihr nicht mit mir einverstanden seid, schreibt nicht einfach irgendeinen Satz, der pauschal sagt, dass es Blödsinn, Quatsch oder dumm ist. Es ist wichtig zu argumentieren, weil nur Argumente helfen auch mir, den Blickwinkel von euch zu verstehen. Und das ist auch gar kein Problem, wenn das ein bisschen heftiger mal ausfällt. Vorhin hat auch jemand geschrieben, der Artikel ist totaler Schrott, aber da kam kein Punkt. Da kamen Argumente, warum er der Meinung war, dass dieser Artikel Schrott war. Und daraus hat sich danach trotzdem eine positive Diskussion entwickelt, was nicht heißen muss, dass ihr unbedingt eure Meinung ändern müsst oder sollt, aber zumindest ein bisschen argumentativ vorgehen solltet und auch einfach, wie gesagt, da mitmachen, einfach wirklich auch konstruktiv etwas bringen. Das wäre mein Wunsch an euch nochmal vorgebracht, wohl wissend, dass die meisten von euch natürlich das auch so handhaben. So, damit wollen wir dieses Thema dann auch mal abhaken. und wollen uns den wichtigeren Themen zuwenden. Es gab genug interessante Themen an diesem Wochenende, an diesem Spieltag. Ja, und da wollen wir dann auch direkt loslegen mit dem Samstagabend 18.30 Uhr Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Da hat der Fußballkommentator letzte Woche gesagt, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Bayern München dieses Spiel nicht klar gewinnt. Und es ging sozusagen mit dem Teufel zu, weil das Spiel lief nicht eine Sekunde lang in die Richtung, in der man eigentlich meinte, dass es zu gehen haben sollte. Weil man auf der einen Seite gesehen hat, die Bayern waren in den letzten Spielen wieder deutlich giftiger, gingen wieder viel mehr auf den Ball, suchten wieder viel gieriger den Erfolg. Und auf der anderen Seite hatte man einen BVB, dem oft taktisch und spielerisch nicht viel eingefallen ist, der meist in der zweiten Halbzeit dann abgebaut hat und ab der 70. Minute dann auch gerne schon mal komplett platt war. Und von daher waren die Karten eigentlich vor dem Spiel klar verteilt. Bayern München auf der einen Seite der klare Favorit, Borussia Dortmund, die man in diesem Fall einfach nur ein bisschen belächelt hat, vor allem auch, weil die BVB-Ecke auch dann ein bisschen aufgemuckt hat und gesagt hat, wir können was reißen in München, was zu allgemeinem Gelächter geführt hat. Aber, und das muss man jetzt auch mal so klar sagen und festhalten, am Ende hat eigentlich nur einer gelacht, das war der BVB, und zwar mit einem wohlverdienten 0:2 Sieg. Es war erfrischend zu sehen, dass Dortmund auch mal in der Abwehr komplett stabil sein kann. Es war erfrischend zu sehen, dass auch mal über 90 Minuten ein stabiles Spiel gespielt werden kann. Überragend mitreißend war es jetzt nicht unbedingt, aber das war auch nicht unbedingt zu erwarten, aber es war effektiv und am Ende erfolgreich. Und das muss man dem BVB dann auch anrechnen, dass sie diese Situation, die sich ihnen da geboten hat, schlau genutzt haben und sich dann auch verdient am Ende gegen die Bayern durchgesetzt haben. Vor allem in der Abwehr, Schlotterbeck, Hummels waren wirklich bärenstark. Da scheint der Reiz, den der Nationaltrainer Julian Nagelsmann gesetzt hat bei den Dortmundern, dann schon doch ein bisschen Wirkung hinterlassen zu haben. Die waren richtig heiß, die Jungs, und wollten dem Nationaltrainer zeigen, dass sehr wohl noch mit ihnen zu rechnen ist, und das ist ja eigentlich auch gut so. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, was war am Samstagabend bitte mit den Bayern los? Da kam eigentlich so gut wie gar nichts. Es gab kaum Druckphasen der Münchner, wo man gesagt hätte, so, jetzt schnüren sie den BVB auch mal ein, jetzt geht's auch mal schnell, jetzt gehen sie auch mal auf den Gegner drauf. Ja, alles das war eigentlich gar nicht zu sehen. Man sah eine lethargische Mannschaft, eine behäbige Mannschaft und vor allem war sie nicht aktiv. Viel zu oft hat man einfach nur das Spiel laufen lassen. Die Dortmunder konnten sich die Bälle lange und oft zuspielen, wie sie gerade lustig waren. Viel zu viel Passivität bei den Bayern, keine Geschwindigkeit, keine Ideen. Eigentlich Dinge, die man des Öfteren in dieser Saison auch schon über den BVB sagen musste, die aber heute am Samstag komplett auf den FC Bayern München zugetroffen haben. Und die Niederlage ist völlig verdient. Wenn man dann zum Beispiel auch das 2:0 von Borussia Dortmund durch Rajasson sieht, und der hat ja ewig Zeit, da sich 20, 22 Meter vor dem Tor den Ball gemütlich vorzulegen, dann schaut er auch noch, wundert sich, da kommt ja keiner, und dann haut er drauf und dann ist der Ball drin. Ich glaube, Rajasson hätte sogar Zeit gehabt, sich noch schnell eine Cola und eine Wurst zu holen, und dann wäre er nochmal zurückgekommen, um das 2:0 zu erzielen, und das war absolut nicht Bayern-like. Das war wirklich ein sehr, sehr schwacher Auftritt. Ich will die Leistung vom BVB natürlich hier keineswegs kleinreden, aber muss auch so klar sagen, dass das nichts von den Bayern war. Zwar absolut gar nichts. Und dass da Thomas Tuchel beim Interview danach ja auch komplett niedergeschlagen ist und bei Leverkusen zur Meisterschaft gratuliert, ja, das ist dann natürlich auch dann nicht mehr verwunderlich. Also von daher war dieses Topspiel sehr überraschend vom Verlauf her, dass nicht die Bayern, wie man es vielleicht erwartet hätte oder erwarten konnte, vielleicht sogar erwarten wollte, muss man auch mal so ehrlich zugeben, weil es ja immer diese Rivalität zwischen den beiden Vereinen gibt und die Bayern-Fans natürlich darauf gewartet haben, dass es die nächste Klatsche für die Dortmunder gibt. Aber siehe da, nach 10 Jahren ist der Bann erst einmal gebrochen und Dortmund hat mit 2:0 gewonnen und das durchaus verdient. Und die Münchner müssen sich mal wieder Gedanken machen, was sie aus diesem Spiel für Lehren ziehen möchten, weil In knapp 2 Wochen oder 10 Tagen geht es dann auch in der Champions League los. Und wer die Gunners aktuell sieht, der kann davon ausgehen, dass das kein Spaziergang für die Münchner wird. Diesmal gegen die Londoner, so wie es in früheren Champions League-Spielen vielleicht öfters mal der Fall war. Also wenn die Münchner sich bis dahin nicht wieder aufgerafft haben, könnte das ein sehr hartes Spiel werden, ein sehr hartes Duell für die Münchner. Aber wir wissen, wie wechselhaft sie in dieser Saison sind. Es kann natürlich auch sein, dass sie dann wieder wie Phönix aus der Asche aufstehen und eine Top-Leistung bringen. Allerdings ist das in dieser Saison alles viel zu unregelmäßig, viel zu unausgereift, um es mal so zu sagen, viel zu viel Schwankungen, keine richtige Konstanz, mal wirklich diese 14, 15, 16, 17 Spiele ohne Niederlage, wie man es früher von den Bayern kannten, das gibt es aktuell gar nicht und auch deswegen sind sie in dieser Saison kein Kandidat für die deutsche Meisterschaft, weil es eben auf der anderen Seite dieses Bayer Leverkusen gibt, das im Moment alles das verkörpert, wofür die sogenannten Super Bayern noch vor geraumer Zeit für standen. Und da muss man wirklich sagen, das war nichts am Samstagabend. Da kann man dem BVB nur gratulieren. Situation genutzt, 90 Minuten konzentriert gespielt und am Ende einen für viele überraschenden, aber wohlverdienten 2:0-Sieg gelandet haben. In der Tabelle wirkt sich das so aus, dass Dortmund natürlich den 4. Platz dadurch noch ein bisschen mehr gefestigt hat. Für die Münchner bedeutet es, dass man auch ein bisschen den Rückspiegel sehen muss, weil da auch noch der VfB Stuttgart auch auf Platz 2 schielt, auch wenn Platz 2 zu nicht mehr führt wie Platz 3 oder 4, nämlich zur Champions League. Aber ich denke schon, dass es für die Bayern eine doppelte Demütigung wäre, wenn sie am Ende auch noch nicht einmal Vizemeister werden würden. Und da sind wir dann auch automatisch beim Spiel des VfB Stuttgarts heute Nachmittag gegen den 1. FC Heidenheim. Und 60 Minuten lang sah es auch tatsächlich so aus, dass der VfB Stuttgart bis an einen Punkt an die Bayern heranrücken könnte. Sie dominierten die erste Halbzeit komplett, führten aber nur 1:0. Da war deutlich mehr drin. Da hätten die Stuttgarter viel effizienter sein müssen. Und nicht nur das Tor durch Gerassi, sondern da hätten sie konsequenter auf das zweite vielleicht noch gehen müssen. Auch in der zweiten Hälfte dann sah es so aus, als wenn das ein gechillter Nachmittag für die Stuttgarter werden würden. Eine sehr, sehr starke erste Halbzeit. Nochmal eine sehr starke Viertelstunde, erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit. Dann Angelo Stiller mit einem tollen Tor schön herausgespielt zum 2:0. Von da an dachte man, ja, das war's, das cruist jetzt gemütlich dem Ende entgegen. Vielleicht fällt noch ein 3:0 und ein 4:0. Aber dann gab es eine Ecke von rechts und muss ich erwähnen, dass sie von Jan-Niklas Beste kommt. Nein, muss ich eigentlich nicht. Dann ein eigentlich relativ harmloser Kopfball von Kleindienst, genau auf Nübel. Aber was dann passiert, damit hätten wohl die wenigstens gerechnet. Nämlich Nübel lässt den Ball fallen und der rollt dann unglücklich über die Linie und plötzlich steht es nur noch 2:1. Im ersten Augenblick sah es dann so aus, als wenn die Stuttgarter aber sofort wieder die Kontrolle über das Spiel gewinnen würden und wohl auf das dritte gehen würden, was sie denn auch gemusst hätten, aber sie wirkten dann irgendwie doch ein bisschen verunsichert, eine gewisse Leichtigkeit war weg, es kamen Unkonzentriertheiten dabei und dann kam natürlich zwischen der 85. und 87. der kollektive Tiefschlaf der Stuttgarter und das haben die Heidenheimer klasse ausgenutzt, so wie man es öfters auch schon in dieser Saison von ihnen gesehen hat, wenn der Gegner nachlässt, da sagt Frank Schmidt, wir müssen da sein, wenn das passiert und seine Mannschaft war absolut da. Wieder Jan-Niklas Beste mit einem absoluten Traumpass auf Kleindienst, der dann vor dem Tor perfekt einläuft und das 2:2 macht. Und während die Stuttgarter immer noch in versuchen, irgendwie zu kapieren, was gerade passiert ist, gibt es schon die nächste Situation und wieder ist es Kleindienst und plötzlich steht es 2:3 und keiner weiß ganz genau, wie es dazu kommen konnte. Natürlich sehr überraschend, aber man muss halt eben auch sagen, wenn man da nicht konsequent genug ist, wenn man nicht konsequent genug auch aufs Tore schießen geht, die Stuttgarter haben vieles ausgelassen. Es fehlten auch in gewissen Situationen ein bisschen die Präzision. Vor allem am Ende merkte man dann doch, dass da ein bisschen das Benzin ausging. Und da hätte es ein sehr böses Erwachen geben können. Aber glücklicherweise passierte es dann in der Nachspielzeit, also glücklicherweise für Stuttgart. Es tut mir dann schon auch ein bisschen leid für den ersten FC Heidenheim, der sich mit einer großartigen Moral eine 3-2 Führung erarbeitet hatte. Aber dieses 3-3 geht teilweise auch ein bisschen auf die Kappe der Heidenheimer selbst. Dovedan, dieses dumme Foul, muss man wirklich sagen, an der Eckfahne im gegnerischen Strafraum, fährt er da von hinten in die Beine. Ja, das muss doch nicht sein. Dann gibt's da noch mal Rot und klar gibt's dann noch mal 1-2 Minuten noch dazu. Das hat er gar nicht clever gemacht. Da kann man den Gegner anschießen, da kann man einfach zurücklaufen, versuchen jetzt den weiten Ball der Stuttgarter zu verteidigen, aber doch nicht so reingrätschen. Das war ein Bärendienst. Dann gab's die 1-2 Minuten noch mal drauf und dann gab's halt auch dann die ganze Klasse von Dennis Undav zu sehen. Einen hohen Ball auf den Elfmeterpunkt holt er perfekt runter und dann mit einer leichten Körperdrehung lässt er zwei Verteidiger aussteigen und dann zieht er das Ding, den Ball in die linke Ecke hinein. Ein tolles Tor, das muss man wirklich sagen. Auch das war wirklich klasse gemacht. Aber für alle die, die jetzt sagen, ja, die lange Nachspielzeit, da waren am Ende auch ein bisschen die Heidenheimer, nicht die Hoffenheimer. Was habe ich immer mit diesen Hoffenheimern und Heidenheimern? Das ja, hat man mir heute auch schon mal gesagt. Aber das weiß ich nicht. Es hat nichts damit zu tun. Ich weiß es wirklich nicht. Sorry. Also die Heidenheimer, auch ein ganz kleines bisschen selbst schuld daran sind, dass es überhaupt noch die Möglichkeit für den VfB gab, zum 3-3 zu kommen. Am Ende muss man allerdings auch sagen, dass der VfB in diesem Spiel aber zumindest auch noch einen Punkt verdient hatte, 60 Minuten komplett dominiert, dann eine halbe Stunde Tiefschlaf und am Ende ist es dann eben ein 3-3 und da würde ich dann sagen, dass das dann auch so in Ordnung geht. Die Heidenheimer, weil sie tolle Moral bewiesen haben und die Stuttgarter, weil sie halt bis zum Ende auch daran geglaubt haben und dann ist es halt dann auch, wie es oft ist, die individuelle Klasse, in diesem Fall die von Dennis Undav, die dann dazu führt, dass das Spiel für die Stuttgarter dann eben am Ende doch nicht verloren geht. Aber was ist dieser Punkt für den VfB wert? Na, sagen wir mal so, 2 Punkte mehr wären besser gewesen. Warum sage ich das? Also guckt euch das Restprogramm von VfB Stuttgart nochmal an. Da kommen immerhin noch Mannschaften auf sie zu, aus dem oberen Tabellenbereich auf jeden Fall. Da ist noch Bayer Leverkusen, da ist noch Bayern München, da ist Borussia Dortmund, da ist noch Eintracht Frankfurt, auch Werder Bremen wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel. Und da könnte es am Ende wehtun, dass einem die 2 Punkte aus dem Heidenheim-Spiel fehlen, weil es sind zwar an sich ein gutes Polster auf den Tabellenfünften, aktuell Leipzig mit 7 Punkten, aber in diesen schweren Spielen kann es dann schon mal ganz schnell passieren, dass der Vorsprung zusammenschmilzt und da kann es dann am Ende wehtun, wenn einem diese 2 Punkte aus einem Heimspiel gegen Heidenheim dann fehlen. Ist auch kein neues Phänomen vom VfB Stuttgart. Sie hatten auch ihre Probleme mit dem 1. FC Köln. Auch da gab es nur ein Unentschieden. Und ja, da sind Punkte dann auch ein bisschen verloren gegangen. Und das könnte dann nachher dazu führen, dass das Polster, das da jetzt 7 Punkte ist, dann vielleicht nicht reicht. Es kann natürlich auch so sein, dass der VfB weiterhin mitreißenden Fußball zeigt und es am Ende vielleicht sogar auch problemlos dann noch schafft, Dritter zu werden, Vierter zu werden, Zweiter zu werden. Und auch der 5. Platz am Ende schließt ja auch noch nicht komplett die Champions League aus, aber ich glaube, dass man es in Stuttgart darauf nicht ankommen lassen sollte, weil mittlerweile ist es ja auch so, so zufrieden, wie man mit der Saison auch ist und mit dem Erreichten. Und wenn man bedenkt, letztes Jahr Relegation, und jetzt denkt man darüber nach, ob man die Bayern auf Platz 2 noch einfangen kann. Dazwischen liegen natürlich Welten. Aber man muss auch so ehrlich sagen, wenn jetzt an diesen letzten 7 Spieltagen, die da noch verbleiben, der VfB Stuttgart tatsächlich noch die Champions League verspielen würde, dann kann niemand mehr sagen, dass man dann in Stuttgart nicht auch eine gewisse Enttäuschung an den Tag legen würde und das auch berechtigt, weil es ist ja halt nicht alles nur Party, Larifari und Hauptsache wir sind oben dran. Da geht's auch um viel Geld. Geld, da möchte man Spieler halten oder verpflichten. Und da ist es dann natürlich auch, wenn man die Möglichkeit hat, die Champions League zu erreichen, dann sollte man dann auch alles dafür tun. Und da könnte dieses Unentschieden gegen Heidenheim dann am Ende dann doch vielleicht etwas wehtun. Aber vertrauen wir einfach dem VfB Stuttgart, dass er weiterhin auch die letzten Spiele seriös angeht und mit dieser Motivation und mit diesem tollen Fußball. Und dann können sie sich diesen dritten Platz auf jeden Fall erarbeiten. Das Fabulieren, Platz 2, die Bayern überholen, das ist natürlich alles toll, aber völlig irrelevant. Es geht darum, mindestens Platz 4 zu erreichen. Das ist das Ziel, denke ich. Und da sollte der VfB Stuttgart daran arbeiten, dieses Ziel dann auch zu erreichen. Und da muss man ein bisschen konzentrierter dann halt auftreten als in den letzten 30 Minuten gegen Heidenheim. Für die Heidenheimer dürfte sich das Thema Abstieg, wenn es überhaupt noch eins war, sowieso erledigt haben. Auch heute hat man wieder gesehen, diese Mannschaft ist absolut wettbewerbsfähig. Auch wenn man in der ersten Halbzeit teilweise ein bisschen Angst haben musste, dass es auch eine Klatsche gibt, da sind sie relativ ungeschoren aus dieser ersten Halbzeit entkommen, aber dann haben sie dann gezeigt, dass wenn man sie lässt, dann können sie sehr guten Fußball spielen, dann bringen sie tolle Spielzüge, dann ist da Zug dahinter und deswegen ist es auch völlig berechtigt, dass wir auch Heidenheim in der nächsten Saison in der ersten Fußball-Bundesliga sehen werden. Da lege ich mich auch schon darauf fest. Dann kommen wir zu Bayer Leverkusen, der Tabellenführer. Auch eine dramatische Partie eigentlich gegen die TSG Hoffenheim. Und auch da muss man sagen, dass man sie sich eigentlich gar nicht so dramatisch vorgestellt hat. Dass die TSG natürlich ungemütlich sein kann, das weiß man. Wenn man zum Beispiel nach Dortmund schaut oder die Dortmunder fragt, die werden da ganz heftig mit dem Kopf nicken, weil die Hoffenheimer auch in Dortmund ja 3 Punkte entführt hatten. Und deswegen ja, war natürlich auch schon vor sich angesagt, aber trotzdem sah man Bayer Leverkusen klar in der Favoritenrolle und hat man vielleicht eher gedacht, dass das kein so großes Problem werden würde. Am Ende wurde es aber ein ziemliches Problem und es hätte sogar teilweise zum Riss der Serie führen können, 38 Siege in Folge. Es hätte enden können, es endete aber nicht, das wissen wir alle. Aber ich möchte hier wirklich jetzt auch mal ein dickes Lob an die TSG Hoffenheim und Trainer Materazzo auch aussprechen, weil was die Hoffenheimer gespielt haben, ist absolut legitim gewesen, absolut korrekt und man hat in vielen Spielen schon gesehen, dass wenn man kompakt in der Abwehr steht, wenig zulässt und dann vereinzelte Konter setzt, dass das ein Spiel ist, mit dem man Bayer Leverkusen zumindest mal in Verlegenheit bringen kann. Das hat man des Öfteren gesehen. In Perfektion hat das Borussia Mönchengladbach hinbekommen und ein 0-0 gezogen in Leverkusen. Von daher, die Gegner sind ja auch nicht dumm, die Trainer sind nicht dumm. Hat Materazzo natürlich eine Taktik gewählt, mit der man Bayer vor Probleme stellte. Klar hatte Bayer Leverkusen fast ständig den Ball. In der ersten Halbzeit waren es knapp 70% und doch generierten die Leverkusener sehr wenig Chancen. Das hatte eben damit zu tun, dass Hoffenheim sehr konsequent war in der Manndeckung, aber auch in der Raumdeckung kaum was gelassen hat, sodass den Leverkusener nicht viel einfiel oder es fehlte halt die letzte Präzision. Und wenn das halt mal nicht half, dann war da immer noch Oliver Baumann, der mit einer Reihe von Glanzparaden und Reflexen die Hoffenheimer im Spiel gehalten hat und auch lange Zeit auf Siegkurs. Maxi Bayer beim Gegenstoß, einem schönen Gegenstoß in einem tollen Pass mit Weghorst zusammen, dann frei vorm Tor auftaucht, die Ruhe bewahrt und dann das 1-0 macht. Und von da an hatte Bayer Leverkusen echt, echt viele Probleme, dieses Spiel irgendwie nochmal in den Griff zu bekommen, weil es lief ja dann in der zweiten Hälfte ganz genau so weiter. Bayer Leverkusen rannte an, aber Hoffenheim stand gut. Und was sie in der zweiten Hälfte dann auch nochmal ein bisschen besser gemacht haben als in der ersten. In der ersten kamen sie ja hinten quasi gar nicht raus. In der zweiten Halbzeit sah das anders aus. Da gab es immer mal wieder gefährliche Situationen und da hätte man sich bei Bayer Leverkusen auch nicht beschweren können, wenn einer dieser Konter von Hoffenheim auch mal zum 0-2 geführt hätte. Und dann weiß ich nicht, ob Bayer Leverkusen nochmal zurückgekommen wäre. Aber genau das ist dann passiert und es ist wieder diese Endphase und da hat man früher von diesem Bayern-Dusel geredet, aber auch damals muss man sagen, natürlich, wenn Tore in der Schlussphase fallen, dann ist natürlich auch ein bisschen Spielglück dabei, dann kann man das Glück nicht ganz ausblenden. Aber man muss dann auch sagen, dass das Glück dann aber auch von solchen Mannschaften dann auch wirklich regelrecht erzwungen wurde. Und das war am Samstagnachmittag in der Bayer Arena definitiv der Fall. Man hat immer das Gefühl gehabt, da geht noch was. Man hatte immer das Gefühl, Bayer Leverkusen hat da noch was drauf. Und nach den ganzen Schlussphasen, die man von Bayer Leverkusen schon gesehen hat, mit Rückständen, Unentschieden und so weiter, und das wurde aufgeholt, es wurde noch ein Unentschieden raus, es wurde noch ein Sieg draus. Wir erinnern uns an die dramatischen Spiele auch in der Europa League gegen Karabakh. Wir erinnern uns daran, das 3:2 in der Nachspielzeit gegen Leipzig, das 3:2 im Pokal in der Nachspielzeit gegen den VfB Stuttgart, der Ausgleich oder der Siegtreffer besser gesagt, in der Nachspielzeit gegen Augsburg. Und das ist dann nicht mehr einfach nur Glück, das ist definitiv auch erzwungenes Glück. Und das zeigt auch die Klasse von Bayer Leverkusen, dass sie da bis zum Schluss bereit sind zu gehen und alles zu geben. Und das wurde dann auch belohnt, und zwar nicht durch irgendwelches Glück, sondern wirklich schöne Aktionen. Wenn wir da an das 1:1 denken, diese schöne Seitenwechsel von der Strafraumkante aus von Florian Wirtz, der wieder ein super Auge bewiesen hat, dann steigt da ein Jonathan Tah, der natürlich mit hochgegangen ist, hoch und köpft den Ball dann in die Mitte, und da rauscht dann eine Andrich heran mit der Überzeugung, die es dann halt braucht, und auch das bisschen Glück, was man dann braucht, dass so ein Aufsetzer dann auch tatsächlich einschlägt. Und da wusste man eigentlich schon, oh je, jetzt könnte es für Hoffenheim ganz dahin gehen, weil Leverkusen sich natürlich wieder mal nicht mit diesem Unentschieden zufrieden gegeben hätte. Bei dem Vorsprung, wo sie hatten, könnten sie ja auch mal sagen, auch ein Unentschieden ist jetzt nicht schlecht, nehmen wir mit, dann sind es am Ende vielleicht eben nur maximal nur 8 Punkte, aber das reicht ja auch noch, oder 9 Punkte sind es dann halt eben, das reicht ja auch locker. Nein, Bayer Leverkusen ging wieder die Extrameile, spielte auf Sieg und wurde dann auch wieder einmal belohnt mit der quasi letzten Aktion, der eingewechselte Teller, und da sieht man auch die Qualität, die Bayer auf der Bank hat, geht rechts durch und spielt den präzisen Pass an den zweiten Posten, und wer ist wieder mal da, wer macht in letzter Zeit die entscheidenden Treffer? Ja, das ist dann Patrick Schick, und der ist dann irgendwie mit dem Knie, mit dem Schienbein an diesem Ball, und der schlägt dann zum 2:1 ein, und dann brechen natürlich auf den Tribünen sämtliche Dämme, eine regelrechte Jubelorgie, und dann wieder dieser erzwungene Sieg, dieses 2:1, und das ist ja dann einfach nur das i-Tüpfelchen auf diese Woche, weil, wie wir ja auch alle beobachtet, mit Spannung erwartet hatten, die Entscheidung von Xavi Alonso, er geht weder nach Liverpool, er geht nicht nach München und auch nicht sonst wohin, nein, er hat klar gesagt, dass er in Leverkusen bleibt, auch das ein Impuls Richtung Mannschaft, Richtung Spieler, hey Leute, hier wächst was zusammen und ich bleibe an Bord. Und ja, das hat man vielleicht jetzt nicht in den 90 Minuten jetzt gesehen, dass das extra Antrieb gab. Dafür war das Spiel nicht so gut genug von Bayer Leverkusen. Aber die Endphase hat wieder gezeigt, was für eine Dynamik, was für ein Feuer in dieser Mannschaft sticht und wie sie halt Siege erzwingen, wie sie das jetzt halt dann auch wieder gegen die TSG Hoffenheim gemacht haben. Die Meisterschaft, ich mache das sehr selten, aber diesmal, was heißt sehr selten? Letztes Jahr lag ich falsch, da dachte ich auch am letzten Spieltag, Borussia Dortmund wird ganz sicher deutscher Meister. Aber diesmal mit 13 Punkten Vorsprung und noch 7 ausstehenden Spielen, da kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass da noch irgendwas schief geht. Da kann man wirklich, wie es auch Thomas Tuchel schon getan hat, kann man so langsam aber sicher Bayer Leverkusen zur verdienten deutschen Meisterschaft gratulieren. Vor allem, wenn sie weiterhin die Spiele so angehen, auch mit dieser irren Mentalität. Die fressen die Gegner ja regelrecht auf. Von Hoffenheim war in der Schlussphase absolut nichts mehr übrig. Die kamen vom Feld wie gehüpfte Hühner. So schlimm müssen diese 4-5 Minuten da in der Schlussphase auf dem Feld gewesen sein. Also ja, da wollte ich nicht Gegner von Bayer Leverkusen sein. Da muss man wirklich sagen, Hut ab von dieser großartigen Leistung. Dann gucken wir ein bisschen in den Abstiegskampf rein. Und zwar hatten wir da jetzt heute das Spiel Bochum gegen Darmstadt 98. Eigentlich für die Bochumer jetzt die Top-Gelegenheit, sich komplett aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Das haben sie dann auch lange Zeit getan, führten verdient mit 2:0. Dann aber kam ein relativ unerklärlicher Bruch ins Spiel. Urplötzlich war Darmstadt wieder da, dann patzt Riemann auch noch und dann steht es dann plötzlich kurz vor Schluss oder 20 Minuten vor Schluss steht es dann plötzlich 2-2 und alles fängt wieder an zu zittern, alles wird wieder weniger souverän und teilweise musste man dann auch noch befürchten, dass die Bochumer das Spiel ganz abgeben, war dann am Ende aber nicht so. Auf jeden Fall muss man sagen, dass man auch sieht, auch wenn Darmstadt die Klasse fehlt, am Kämpferischen, am Glauben, dass vielleicht noch was gehen könnte, daran mangelt es definitiv nicht und das hat man heute am Abend gegen den VfL Bochum dann auch ganz klar gesehen. Allerdings meine Kritik am VfL Bochum, diese Heimspiele gegen direkte Konkurrenten, die muss man unbedingt gewinnen, wenn man nicht nochmal unten mit reinrutschen möchte. Und so ist es eigentlich für beide am Ende sogar zu wenig. Die Bochumer, es ist zu wenig, um sich komplett aus dem Abstiegskampf zu verabschieden, weil es sind trotzdem weiterhin nur 6 Punkte Vorsprung auf Mainz 05. Auch der direkte Abstiegsplatz ist eigentlich nur 7 Punkte weg. Das kann sehr schnell gehen, wenn bei Bochum nicht bald wieder ein Schalter umgelegt wird und Punkte folgen. Dann könnte es sein, dass der VfL sich plötzlich dann doch nochmal mit Abstiegssorgen konfrontiert sieht. Ja, Darmstadt hätte eigentlich heute auch nur ein Sieg in Bochum geholfen. So bleibt weiterhin diese kleine Hoffnung mit 6 Punkten Rückstand auf Platz 16. Vielleicht stehen ja noch Duelle an, wo die Darmstädter eventuell noch wichtige Punkte holen könnten. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben in Darmstadt, Platz 16 zu erreichen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel aber auch sieht, die Konkurrenz, vor allem jetzt auch Mainz 05, die werden sich auch immer noch fragen, wie sie am Samstag einen Punkt aus Leipzig mitnehmen konnten, weil sie waren komplett unterlegen. Und die Leipziger, es war ein einziges Scheibenschießen, aber ohne Tore. Und dann am Ende gehst du vom Platz und hast einen Punkt und du weißt gar nicht, wo er herkommt. Und trotzdem nimmst du den natürlich dann liebend gerne mit. Das ist ein Bonuspunkt für die Mainzer. Ich bin überzeugt davon, dass die anderen Abstiegskandidaten wohl alle davon ausgegangen sind, auch ich, dass Mainz in Leipzig verlieren wird. Das war jetzt schlussendlich nicht der Fall und darüber dürfte sich eigentlich auch jetzt keiner im Keller freuen, auch nicht die Bochumer, weil es eben nur 6 Punkte Vorsprung bleiben. Die Mainzer bleiben durch dieses 0-0. Auf dem Relegationsplatz und das auch, weil der FC, der erste FC Köln in seinem wichtigen Spiel, Auswärtsspiel in Augsburg auch nicht über ein 1-1 hinausgekommen ist. Damit endet auch die Siegesserie des ersten FC. Des ersten FC, jetzt wird es aber heftig. endet auch die Siegesserie der Augsburger mit diesem 1-1 nach 5 Siegen in Folge. Es bleibt trotzdem eine fantastische Serie. Und die Augsburger sind weiter auf diesem großartigen 7. Platz und haben mit dem Abstieg ja nun mal so gar nichts zu tun. Beim FC ist das eine ganz andere Geschichte. Ein 1-1, was am Ende zwar gerecht ist, aber man muss auch sagen, wenn man den FC gesehen hat, das war kein schlechtes Spiel. Und mit ein bisschen Glück hätten die Kölner auch sehr wohl auch 3 Punkte aus Augsburg mitnehmen können. Auf der anderen Seite hätten sie auch eine Niederlage kassieren können, wenn da nicht wieder mal Marvin Schwäbe die ein oder andere spektakuläre Parade gezeigt hätte, aber es gab auch genug Situationen, in denen der FC einen Dreier hätte ziehen können und am Ende des Tages steht auch wieder auch gegen eine Mannschaft, mit der man eigentlich mithalten kann und das hat man auch gesehen mit dem FC Augsburg, steht am Ende des Tages wieder nur ein Unentschieden und diese vielen Unentschieden, die der 1. FC Köln in letzter Zeit generiert, können am Ende entscheidend dafür sein, dass man es nicht schafft, den Relegationsplatz zu erreichen. Natürlich stehen weiterhin wichtige Spiele auf dem Programm, auch im Keller, wo dann Entscheidungen fallen werden, weil noch direkte Konfrontationen aufstehen, wo man eben in diesem Kampf um Platz 16, vielleicht sogar noch um Platz 15 noch entscheidende Schritte machen können. Also für mich ist ganz klar, dass es für Darmstadt sehr, sehr schwer wird und dann haben wir Köln und Mainz, aber ich sehe auch den VfL Bochum noch in diesen Kampf mit dabei um den Klassenerhalt, weil wie gesagt 6 bzw. 7 Punkte bei 7 ausstehenden Spielen, da kann es schon nochmal heiß werden, auch für den VfL, aber das wird man beobachten müssen. Auf jeden Fall muss man sagen, weder Mainz noch Köln noch Darmstadt haben aufgegeben und glauben immer noch daran und das eigentlich auch völlig zu Recht. Auch Darmstadt 98, 2 Siege und es könnte wieder komplett anders aussehen. Und 2 Niederlagen in Bochum zum Beispiel oder keine oder nur wenige Punkte können dazu führen, dass auch der VfL plötzlich nochmal um den Klassenerhalt bangen muss. Ja, eine Bilanz wie ein Absteiger und trotzdem einigermaßen weit weg von den Abstiegsplätzen hat aktuell Borussia Mönchengladbach. Nur 1 Sieg aus den letzten 11 Pflichtspielen, das ist gelinde gesagt gar nichts. Das ist die Bilanz eines Absteigers. Es gab diese Niederlage gegen Saarbrücken und jetzt, die den Fans sehr wehgetan hat. Auch andere Auftritte haben den Fans Schmerzen bereitet. Vor allem das Heimspiel beim 0:0 gegen Darmstadt 98. Da lief das Fass schon wieder über und auch des Öfteren bei anderen Spielen lief das Fass über, aber jetzt auch zu Hause gegen Freiburg wieder eine völlig unverständliche Leistung von Borussia Mönchengladbach. In der ersten Halbzeit war es ja noch im akzeptablen Bereich, da war noch Leben in der Mannschaft, da wollten sie auch nach vorne was machen, lagen dann aber 0:1 zurück. Aber Leute, wie die Gladbacher aus der zweiten Hälfte zurückgekommen sind aus der Kabine, das entbehrt jegliche Erklärungen. Da war nichts mehr, war wirklich absolut nichts mehr, keine Gegenwehr mehr, kein Aufbäumen mehr, keine spielerischen Akzente mehr. Und am Ende ist das 0:3 sogar noch schmeichelhaft, weil die Freiburger jetzt spätestens nach dem 0:3 auch nicht mehr Vollgas gegeben haben. Aber wären sie ein bisschen konsequenter gewesen, dann hätte es auch eine heftige Klatsche geben können. Natürlich stellt sich dann auch wieder die Frage nach dem Trainer, aber es ist interessant. Wenn man bei den Gladbachern Fans ein bisschen reinhört, kommt Seoane eigentlich da gar nicht mal so schlecht weg, sondern man nimmt eher die Mannschaft in die Pflicht. Und das kann man auch verstehen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil die Mannschaft ja auch oft genug gezeigt hat, dass sie auch anders auftreten kann, dass sie sehr wohl spielstark sein kann, dass sie sehr wohl torgefährlich sein kann, dass sie sehr wohl Qualität hat, die zu weitaus mehr reicht als nur Platz 13 mit 8 Punkten Vorsprung auf den 16. Platz und 9 Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Und da kann ich auch sehr gut verstehen, dass die Fans mit solchen Leistungen einfach nicht einverstanden sein können. Und da droht in Gladbach auf jeden Fall noch jede Menge Ärger. Und oft genug, und ich sag's auch selber, ob das jetzt Gladbach ist, mit Abstrichen auch noch Wolfsburg. Also es sind so Mannschaften, die wirklich froh sein können, dass es in dieser Saison halt Mainz, Köln und Darmstadt gibt, weil in anderen Saisons wäre man da viel, viel, viel wesentlich tiefer im Abstiegskampf mit drin. Und speziell die Gladbacher mit ihren Leistungen in den letzten Wochen und Monaten wären eigentlich auch ein Kandidat, was den Klassenerhalt angeht. So hat man weiterhin 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 9 Punkte Vorsprung auf den 1. FC Köln. Wenn man sich in Gladbach in irgendeiner Form seiner Stärken besinnt, dann sollte dieser Klassenerhalt auch gar kein Thema sein. Aber wenn das so weiterläuft, wie gesagt, nur 1 Sieg aus den letzten 11 Pflichtspielen, dann kann es auch schnell in 2, 3, 4 Wochen nochmal plötzlich komplett anders aussehen. Und da ist dann auch die Borussia nicht davor gefeit, nicht vielleicht doch noch in den Abstiegskampf zu geraten. Erreicht Seoane die Mannschaft noch? Natürlich auch eine berechtigte Frage, weil es scheint aber auch schon so, dass die Mannschaft eine Eigendynamik entwickelt hat, ein Eigenleben entwickelt hat und mehr oder weniger nach Lust und Laune spielt. Und da ist natürlich auch die Frage, wie kann Seoane das erklären? Was läuft da schief? Hat er die Mannschaft wirklich noch im Griff? Liegt es wirklich nur an der Mannschaft? Aber das sind Fragen, die wird man in Gladbach mit Sicherheit spätestens am Ende der Saison nochmal durchgehen. Und dann werden auch in Gladbach mit Sicherheit Entscheidungen getroffen werden. Bis dahin muss man halt hoffen, in Gladbach, dass es irgendwie gut ausgeht. Ja, der SC Freiburg, der ist quasi ein bisschen jenseits von Gut und Böse, auch wenn es nur 5 Punkte Rückstand auf Platz 6 sind, die Eintracht. Kann man nicht unbedingt jetzt davor ausgehen, dass der SC nochmal da angreifen wird, aber ausgeschlossen ist natürlich nichts, aber der SC Freiburg liegt auf Platz 8, wird sich vielleicht oder höchstwahrscheinlich dieses Jahr mal nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, aber ich glaube auch nicht, dass man in Freiburg da jetzt sehr traurig darüber ist, weil man hat eigentlich ein gutes Ziel erreicht, man ist sicher Achter, auch wenn man sagen muss, dass 36 Punkte nach 27 Spieltagen jetzt auch nicht unbedingt eine fette Beute ist. Aber in dieser Saison reicht das natürlich locker, um mit dem Abstieg schon mal gar nichts zu tun zu haben und sich einen gemütlichen Platz um Platz 8, 9, 10, vielleicht auch noch Platz 7 einzuordnen. Da glaube ich nicht, dass man in Freiburg groß enttäuscht sein wird, auch wenn die Erwartungen natürlich gestiegen sind. Sowieso steht der Abschied von Christian Streich im Mittelpunkt und das wird dann auch das Thema am Ende der Saison sein. Da muss man gucken mit Schuster, wie man sich ausrichten will und was man in Zukunft in Freiburg denn so vorhat und vielleicht noch erreichen möchte. Beim VfL Wolfsburg, ja, da haben wir einen klassischen Fall von Trainereffekt. Ralf Hasenhüttl ist der neue Trainer und prompt machen die Wolfsburger einen besseren Eindruck, gewinnen am Ende verdient gegen Bremen, auch wenn mal wieder Lacroix mit einer roten Karte vom Platz musste. Alles in allem aber eine solide Leistung der Wolfsburger und in Bremen zu gewinnen ist ja auch nicht das Allereinfachste. Man weiß, dass die Bremer zu Hause zu jeder Zeit jeden schlagen können, aber diesmal muss man sagen, dass die Bremer natürlich durch den Platzverweis von Jung früh dezimiert waren, aber auch nachher die Wolfsburger ja auch nur noch zu zehnt. Aber im Gegensatz zu dem, was man bei den Wolfsburgern in den letzten Wochen und Monaten so gesehen hat, haben sie nicht aufgehört mit Spielen und sind nicht auseinandergefallen, wie es öfters der Fall war. Diesmal haben sie es durchgezogen und sich diesen 2-0-Sieg gesichert. Und natürlich in der Tabelle ein sehr wichtiger Sieg, weil man so auch 28 Punkte hat, genauso wie Borussia Mönchengladbach. Und wenn sie so weitermachen, die Wölfe sind ja jetzt auf einem guten Weg, wenn sie das in irgendeiner Form konservieren können, bestätigen können, dann wird auch in Wolfsburg es keine Diskussionen um den Klassenhalt geben. Bei Werder Bremen wohl auch nicht, auch wenn da ein bisschen jetzt die Luft raus ist bei den Bremern, das merkt man auch immer mehr. Da war dieser Kraftakt, den Bremen hatte mit dieser tollen Rückrundenauftakt mit den Siegen gegen Bayern München und tolle andere Resultate, hatte man sich eigentlich relativ frühzeitig, kann man sagen, den Klassenerhalt gesichert. Und jetzt merkt man natürlich auch, dass diese Mannschaft von der Qualität her jetzt noch nicht so weit ist, dass sie das konstant so runterspielen kann. Ole Werner weiß das auch mit Sicherheit. Und natürlich gibt es auch weiterhin Arbeit in Bremen. Das 0-2 war natürlich enttäuschend gegen den VfL Wolfsburg. Aber ich denke, wenn Werder Bremen am Ende tatsächlich, und so sieht es ja im Moment aus, um Platz 10 einläuft, dass da wenig Widerspruch herrschen wird. Und eben, weil die Bremer immer wieder angedeutet haben, dass sie wollen, dass sie können, dürften auch die Fans aktuell nicht zu streng mit ihrer Mannschaft ins Gericht gehen. Ein bisschen streng ins Gericht gehen werden die Fans mit Sicherheit von Eintracht Frankfurt. Das 0-0 gegen Union Berlin dürfte nicht dazu beigetragen haben, dass große Zufriedenheit weiterhin in Frankfurt herrscht. Es ist mehr oder weniger immer dasselbe. Auf relativ gute Spiele folgen dann wieder schwächere Spiele. Und das Spiel gegen Union war eines der schwächeren, kaum Torchancen herausgespielt. Union natürlich auch sehr gut aufgestellt, hat eine konzentrierte Leistung hingelegt und sich dieses 0-0 natürlich auch verdient. Aber mit den Ansprüchen, die Eintracht Frankfurt hat, ist so ein Spiel wie gegen Union Berlin nicht das, was die Fans erwarten, nicht das, was der Trainer erwartet und auch nicht das, was die Führung erwartet. Und ja, auch so bleibt dann immer noch eine kleine Ungewissheit, ob die Eintracht dann nächste Saison tatsächlich international spielt. Sie sind weiterhin auf Platz 6, aber ein Vorsprung von 5 Punkten, 7 Spieltage vor Schluss ist noch nicht ein Grund, die Hände hochzureißen und zu jubeln. Nein, da müssen die Frankfurter weiterhin ein Auge darauf haben, dass sie durch diesen immer wieder abfallenden Leistungen, die dann zu Unentschieden oder Niederlagen führen, nicht dann plötzlich doch noch um diesen Tabellenplatz 6 zittern möchten. Weil wenn Eintracht Frankfurt sich jetzt nicht international qualifizieren würde am Ende, dann glaube ich auch, dass es da in Frankfurt nochmal Redebedarf gibt und dass dann nochmal alles auf den Prüfstand kommt. Aktuell sind es 5 Punkte. Das ist ein gefährliches, ein gutes Polster noch, aber auch ein bisschen gefährlich, weil man sich vielleicht zu sicher fühlen könnte. Und da gibt es halt eben noch Freiburg und auch Augsburg, die vielleicht darauf lauern können, dass bei der Eintracht das ein oder andere noch passiert. Ja, bei RB Leipzig dürfte man überhaupt nicht zufrieden sein mit dem 0-0 gegen Mainz. Es war die Gelegenheit, auch weiterhin an Borussia Dortmund dran zu bleiben. Mit der Hoffnung, die Dortmunder könnten in München verlieren, wäre es auch möglich gewesen, auf 3 Punkte sogar oder 2 Punkte fort wegzuziehen. Am Ende war es ein Satz mit X, war wohl nichts. Viele Chancen, sehr viele Chancen, eine drückende Überlegenheit. Aber, und das ist mir bei Leipzig in dieser Saison sehr, sehr oft in vielen Spielen aufgefallen, diese Inkonsequenz im Abschluss, dieses Auslassen von Großchancen. Mir eigentlich unerklärlich, wie man gegen Mainz mit all diesen Situationen, mit all diesen Möglichkeiten und Chancen, wie man da nur zu einem 0:0 kommen kann. Und da wird Marco Rose mit Sicherheit nicht zufrieden sein. Das sind Punkte, an denen die Leipziger unbedingt arbeiten müssen. Sie lassen viel zu viele Punkte liegen gegen sogenannte kleinere Gegner. Es war ja nicht das erste Mal. Man hat in Mainz sogar verloren, muss ich mal vorstellen. Leipzig fiel in die Champions League, hat aber gegen einen Abstiegskandidaten wie Mainz 05 nur einen Punkt geholt. Ja, das ist natürlich etwas, das kann man in Leipzig so nicht stehen lassen. Und auch da glaube ich, dass Marco Rose einigen Redebedarf auch mit seinen Spielern hat. Auf jeden Fall wird es für die Leipziger jetzt nicht ganz so leicht werden, diesen Champions League Platz 4 so ohne weiteres noch zu erreichen. Es steht noch das direkte Duell mit Borussia Dortmund aus. Die Dortmunder haben selbst auch noch ein paar Brocken vor sich. Aber wenn sie so spielen wie gegen Bayern München, dann muss Leipzig dranbleiben, weil sonst könnte es für die Champions League ganz eng werden und niemand weiß, ob Platz 5 auch zur Champions League am Ende noch reichen wird. Also auch ein enttäuschendes Wochenende für RB Leipzig. Ja, was bleibt hängen von diesem Spieltag? Nun, es bleibt auf jeden Fall hängen, dass Bayer Leverkusen sich in letzter Sekunde wieder gerettet hat, weiterhin Kurs auf die Meisterschaft nimmt. Es bleibt hängen, dass Bayern München mal wieder in einer kleineren Krise steckt nach der überraschenden Niederlage gegen Borussia Dortmund. Es bleibt hängen, dass der VfB Stuttgart ab und an sich vielleicht an sich selbst berauscht und dann in den entscheidenden Momenten wie heute gegen Heidenheim vielleicht ein bisschen zu schläferig wird und sich am Ende dann wundert, dass man die drei Punkte dann doch nicht hat. Auch das bleibt hängen. Wenn man in den Abstiegskampf schaut, der überraschende Punktgewinn von Mainz, der Punkt von Köln, der Punkt von Darmstadt, der Punkt von Bochum, da herrscht absoluter Stillstand. Es bleibt festzuhalten, dass man den VfL Bochum durchaus noch zu den Abstiegskandidaten zählen kann, mit nur 6 Punkten Unterschied, und es stehen halt eben noch wichtige Duelle gegeneinander an, und da muss man sagen, da hat der VfL Bochum heute halt gegen Darmstadt Nerven gezeigt und brachte ein 2:0 nicht über die Zeit. Also man kann wirklich sagen, es bleibt schon noch spannend in fast allen Bereichen. Gut, die Meisterschaft, die dürfte abgehakt sein, aber es geht weiterhin noch um den Kampf, um die Champions League Plätze. Auch Stuttgart darf sich noch nicht zu sicher sein, auch wenn es aktuell 7 Punkte auf Platz 5 sind. Die können aber bei dem Programm, was noch bleibt, ganz schnell auch mal weg sein. Und also auch Eintracht Frankfurt darf sich noch nicht zu sicher sein, was die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb angeht. Und auch im Abstiegskampf, wie schon erwähnt, da bleibt eigentlich noch vieles offen. Und da dürfen wir uns auch in den nächsten Wochen weiterhin auf tolle Spiele freuen und auf Spannung pur. Ja, das dann mal zur Bundesliga. Es war wirklich sehr viel los. Gucken wir noch kurz in die zweite Bundesliga rein. Da hat der FC St. Pauli einen weiteren riesigen Schritt Richtung Bundesliga gemacht. Man kann eigentlich fast schon gratulieren, aber nur fast. Wir wollen das hier nicht übertreiben. 11 Punkte Vorsprung auf Platz 3, geben aber bei noch 7 ausstehenden Spielen schon Grund zur Vorfreude, um es mal so auszudrücken. Also es müsste wirklich schon noch viel zusammenkommen, wenn St. Pauli da nicht direkt aufsteigt. Dafür spielen sie einfach zu konstant, zu gut und zu souverän, auch wieder gegen Paderborn, auch wenn natürlich eine rote Karte ein bisschen nachgeholfen hat, aber auch da nach einer Schwächephase hat man das Spiel dann doch gewonnen, und da sieht es jetzt wirklich für den einen Hamburger Verein sehr gut aus. Für den anderen Hamburger Verein, den HSV, wird es immer komplizierter. Mit dem 1:1 gegen Greuther Fürth kann man dem zweiten Platz, also dem direkten Aufstieg, ja fast schon zuwinken. Der könnte weg sein wegen des Sieges von Holstein Kiel. Sind die Kieler jetzt 7 Punkte weg auf Platz 3. Bei noch 7 ausbleibenden Spielen kann man schon von einer kleinen Vorentscheidung reden, und der HSV steht auch noch nicht mal mehr auf dem Relegationsplatz. Da steht jetzt Fortuna Düsseldorf. Also das wird sehr, sehr schwer, vor allem auch wenn man jetzt als einziges Ziel vielleicht nur noch die Relegation hat, weil danach sieht es ja jetzt aus. Dann muss man auch sehen, inwieweit die Motivation dann bei den Hamburgern auch noch reicht, wirklich alles zu geben, um diesen dritten Platz zu sichern. Ich hatte mir ehrlich gesagt vom Wechsel auf Steffen Baumgart ein bisschen mehr von den Hamburgern erwartet, vielleicht auch ein bisschen mehr von Steffen Baumgart, aber bisher hat sich dieser Trainerwechsel noch in keinster Weise wirklich ausgewirkt. Eher im Gegenteil, der Hamburger SV viel zu unkonstant, mit unnötigen Punktverlusten und büßt im Moment sogar Platz 3 aus. Und das könnte wieder eine sehr enttäuschende Saison für den Hamburger SV werden. In Düsseldorf sieht man das alles wesentlich positiver. Man steht jetzt alleine auf Platz 3 und das durchaus verdient, wenn man gesehen hat, wie die Düsseldorfer das Spiel in Lautern in den letzten 15 Minuten noch aus einem 1-0 einen 3-1 Sieg gemacht haben. Da sieht man, die Mannschaft möchte, sie will, sie hat Bock auf diesen Relegationsplatz und scheint wirklich gewillt zu sein, alles zu geben, um diesen Platz zu verteidigen. Aber es geht dasselbe für den HSV. Es geht wohl nur noch um diesen Relegationsplatz und da sind der HSV und Düsseldorf dann auch nicht alleine. Auch Hannover 96 hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Man kann also wirklich sagen, es ist auch in der zweiten Bundesliga sehr spannend. Da muss man dann auch mal die Mannschaft von Hannover loben, die dann auch einmal ein Auswärtsspiel, ein wichtiges Auswärtsspiel in Magdeburg dann erfolgreich gestaltet und sich so tatsächlich die Chance erhält auf den dritten Platz mit 3 Punkten Rückstand nur auf Fortuna Düsseldorf. Das kann ja heiter werden. Da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Dann auch nochmal ganz kurz einen Blick auf den FC Schalke 04, der über ein enttäuschendes 0-0 gegen Karlsruhe nicht hinauskam. Auch da läuten weiterhin die Alarmglocke. Nur 2 Punkte Vorsprung. Das muss man sich mal vorstellen. Auf Platz 16 und auch nur 3 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Also auf Schalke geht's weiterhin drunter und drüber. Es ist weiterhin sehr, sehr, sehr kritisch und sehr spannend, was mit den Königsblauen da passiert. Man weiß ganz genau, was für ein Desaster es wäre, wenn diese Mannschaft tatsächlich in die dritte Liga absteigen würde. Aber dann muss man die Heimspiele gewinnen, weil man weiß, in den Auswärtsspielen kommt von Schalke fast nie irgendetwas. Und wenn man dann auch zu Hause keine 3 Punkte einsackt, dann wird es sehr, sehr schwer auch für den FC Schalke 04. Ansonsten bleibt der Abstiegskampf super spannend. Wie gesagt, Hansa Rostock zwar auf dem 17. Rang, aber mit 28 Punkten absolut noch auf Tuchfühlung. Man kann sagen, dass dieser Abstiegskampf im Moment sogar noch bis auf Platz 12 geht, bis zu Wien Wiesbaden, die auch nur 3 Punkte Vorsprung haben auf Hansa Rostock. Die einzigen, wo man so langsam sagen muss, dass es wohl nicht reichen wird, ist der VfL Osnabrück. Ansonsten alle Plätze offen. Das wird sich entscheiden. Hansa Rostock, Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, Schalke 04, Magdeburg und auch Wien Wiesbaden werden bis zum Ende wohl im Abstiegskampf stecken. Dann kommt ein breiteres Mittelfeld, wo man Elversberg, Nürnberg, Hertha, Paderborn, Greuther Fürth und am Ende eben auch Karlsruher SC findet. Es ist ein großes Mittelfeld von Mannschaften, die auch hier ganz nah aneinander liegen, zwischen Platz 11 und 6 liegen nur mickrige 4 Punkte. Aber warum zähle ich den Karlsruher SC zum Mittelfeld? Nun, weil sie nach oben haben abreißen lassen müssen. Das 0-0 auf Schalke reicht nämlich natürlich auch den Karlsruher nicht. Die hätten auch unbedingt einen Sieg gebraucht, um wirklich nochmal richtig, zumindest um Platz 3 mitreden zu können. Aber jetzt auch da schon mit 7 Punkten Rückstand denke ich, dass es für den Karlsruher SC nicht mehr reichen wird, da nochmal einzugreifen. Natürlich ausgeschlossen ist gar nichts, aber man sieht, es herrscht Spannung in beiden Ligen, in der Bundesliga, wenn auch nicht mehr, was die Meisterschaft betrifft, ist sehr viel drin und auch in der zweiten Bundesliga ist wirklich absolut viel drin. Da werden noch sehr viele spannende Wochen auf uns zukommen, viele Diskussionen und viele interessante Themen. So, wie erwähnt, es gab heute wirklich sehr vieles zu besprechen und jetzt ist dann auch die Zeit gekommen, um diesen Podcast dann aber auch wieder mal zu beenden mit sehr vielen Informationen, die es gab. Wenn ihr Feedback für mich habt, zögert nicht, ihr könnt mich immer per PN erreichen, also Privatnachricht, ihr könnt mir im Blog schreiben oder unter die Podcast-Posts könnt ihr Anregungen, Fragen oder was auch immer schreiben. Zögert bitte nicht, lasst diese Kommunikation zwischen mir und euch nicht abbrechen. Ich habe immer ein offenes Ohr, bin immer offen für Punkte oder auch Kritik. Unter der Woche gab es dann auch PN-Nachrichten, auch nochmal mit Tipps auch zum Podcast. Ich weiß nicht, ob ich die alle immer erfüllen kann, weil ich zugeben muss, dass wenn ich einmal bis drin bin, dass ich dann natürlich auch richtig in einen Rederhythmus komme. Und dann kann es dann auch mal sein, dass ich Dinge mehrmals wiederhole. Redundant hat einer der Follower und der User, Fans, wie man euch nennen möchte, ist alles positiv gemeint. Den Ausdruck kenne ich natürlich und weiß damit auch was anzufangen. Und ich hoffe, dass das in nächster Zukunft dann vielleicht auch ein bisschen besser wird. Ja, den Redefluss, ja, das vielleicht ein bisschen zu schnelle Reden manchmal. Weiß nicht, ob ich das wirklich mal abschalten kann, weil das eigentlich zu mir dazugehört und ich auch im privaten Bereich eher dazu neige, die Leute mit vielen Wörtern ein bisschen zu überfahren. Nicht immer, aber es kommt immer mal wieder vor. Trotzdem merke ich, dass dieser Podcast gut ankommt und dass ihr Spaß daran habt. Deswegen bedanke ich mich auch wieder für die Treue, für das Zuhören. Ich wünsche euch eine tolle Woche und wir hören uns dann wieder Ende der Woche mit einem Spezial, allerdings nur, wenn der Stoff des Spezials reichen sollte. Ansonsten kann es auch sein, dass es nur ein kurzer Ausblick auf den 28. Spieltag der Bundesliga wird, aber das ist auch trotzdem dann schon eine feine Sache. Dann sind wir dann nochmal über den Podcast in Kontakt. Ansonsten bleibt natürlich der Blog, die Seite. Es bleibt natürlich der Ticker, der auch weiterhin ein Erfolg bleibt. Man nähert sich jetzt da beim Ticker auch der 600 Abonnenten-Marke. Auch dafür nochmal vielen Dank, dass ihr das so gut weiterhin annehmt und mitmacht. Auch nochmals nachträglich danke, dass einige auch die Unterstützung gezeigt haben beim Luxemburg-Spiel, was ja leider nicht so gut ausging. Und ich bedanke mich einfach nochmal in aller Form für alles. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Woche. Tschüss, euer Fußballkommentar.